Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist, Moderator, Fernsehproduzent und Grimme-Preisträger Friedrich Küppersbusch. Hallo, herzlich willkommen.
Ich habe mich gerade umgeguckt. Wen erwartet Sie noch? Ja, freue mich, hier zu sein.
Können auch noch ein bisschen weitermachen. Schick Krömer, die Sendung haben Sie mal gemacht. Ja. Aber naja, sage ich erstmal herzlich willkommen. Und Herr Küppersbusch, heute ist Tag des deutschen Bieres.
Ach, guck an.
Am 23. April 1516 hat der bayerische Herzog Wilhelm IV. Ein Reinheitsgebot für Bier verkündet. Es ist dann die Grundlage für das vorläufige Biergesetz geworden, auf dem die Bierherstellung in Deutschland auch immer noch beruht. Und das kennen wir ja alle, ne? Bier darf nur aus Wasser, Hopfen, Gerste bestehen. Die Hefe, die war damals noch nicht erwähnt. Da kannte man nämlich die genaue Wirkungsweise noch nicht. Ich finde, das ist ja so ein Beispiel fürs richtig Deutsch sein. Früh Regeln festlegen, sich auch mehr als 500 Jahre danach noch dran halten und sich die Hucke voll saufen.
Ja, ich freue mich darauf, wenn wir im Jahr 2524 hier stehen und mit einer ähnlichen Begründung sagen, 500 Jahre gutes deutsches Cannabis, sauber, ohne Beimengungen. Toll, dass wir diese Tradition haben.
Gucken wir mal. Ich weiß nicht, in 500 Jahren, wir müssen vielleicht hier so ein Vermächtnis dann hinterlassen, dass dann unsere Nachfahren da auch wirklich nochmal drauf gucken in 500 Jahren.
Ja, unbedingt. Wir sollten so irgendwelche Runen hier reinkratzen und dann können die sich da doch. Ja, schön. Also Prost. Ich bin ein schwarzes Schaf in der Familie. Mein Vater hat in Düsseldorf gearbeitet. Mein Sohn lebt da. Da ist, glaube ich, auch eine gewisse Altbierkompetenz genetisch durch mich als toten Briefkasten durchgeleitet worden.
Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt, weiß ich nicht, in die Vene gucken würde, dann wäre das nicht gelb und voller Altbier.
Nee, müsste ja bei mir als Dortmunder auch dann Pilz sein. War ja mal nach Stahl und Kohle auch ein bedeutender Brauereiort, ist aber jetzt alles Radeberger. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr der ehemalige Claim der Stadt Dortmund, die größte Bierstadt der Welt, das stimmt nicht mehr.
Es geht alles bergab.
Ja.
Und wir
aber
haben
wie gesagt, Cannabis gibt uns Hoffnung.
Und wir haben hier immerhin ein paar Regeln, an die wir uns auch in der Sendung halten können, damit es hier nicht so bergab geht. Wir sortieren die Themen, die heute wichtig sind. Wir schauen unter anderem auf die Nachrichten rund um einen AfD-Mitarbeiter, der für China spioniert haben soll. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und Friedrich Küppersbusch, Sie haben gerade Ihre Brille rausgeholt. Wollten Sie gucken, wer da singt?
Nee, das ist ganz kompliziert, kurz gefasst. Ich bin dann auf einem Auge kurz, auf einem Auge weitsichtig. Je nachdem, ich muss jetzt, um in meine Notizen schauen zu können, auf Ihren Anblick verzichten, was grobes Unrecht ist. Ich kann Sie auch einfach wieder abnehmen.
Nee, ich wollte Sie
ein
jetzt...
Ein bisschen stottern, wenn ich in meine Unterlagen
gucke. Ich wollte Sie jetzt nicht von Ihrer Brille abbringen. Ich trage ja auch eine. Also Brillen im Studio sind total erwünscht.
Ja.
Friedrich Küppersbusch ist mein Gast. Er ist Journalist, Brillenträger, Moderator und Fernsehproduzent. Und wir beleuchten gemeinsam die Themen, die heute wichtig sind. Die FDP, die hat ja mit ihren 12 Punkten zur Beschleunigung der Wirtschaftswende eine ganz ordentliche Diskussion angestoßen. Jetzt ziehen Sie so heimlich wieder auf die Brille.
Ich muss nochmal, sehen Sie, sagen es ja selber, 12 Punkte.
Genau.
Die alle wissen.
Die muss man auf jeden Fall wissen und auch nochmal genau angucken. Das ist nämlich, dieses Papier ist eine Beschlussvorlage des Parteipräsidiums der FDP. Da sind ganz verschiedene Punkte drin zu finden. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar, dass Jobverweigerern künftig 30% ihrer Leistungen sofort gekürzt werden können. Es ist bislang nur stufenweise möglich. Und die FDP, die will auch die Abschaffung der Rente mit 63 Jahren, will außerdem steuerliche Vorteile für Überstunden und einen Bürokratieabbau auf mehreren Ebenen, unter anderem im Bausektor. Jetzt muss man aber auch sehen, Herr Küppersbusch, am Wochenende ist Bundesparteitag der FDP in Berlin. Und da kann man es der FDP doch zugestehen, noch mal ein bisschen ihr Profil schärfen zu wollen vorher und wirklich inhaltlich mal zu sagen, hierfür wollen wir stehen als Partei. Also gerade auch angesichts der Umfragewerte. Eine aktuelle INSA-Umfrage, die zeigt, dass die FDP so bei 5% rumdümpelt.
Ja, in meiner bergischen Heimat sagt man, es gibt ob Ed kein größer Leid, als was der Mensch sich selbst andeiht. Und wenn die FDP mit dieser Strategie, wir sind immer gegen alles und querulieren und versuchen, also hart am Rande des ständigen Koalitionsbruchs zu operieren, dann soll sie das machen. Ich kann das bisher in den Umfragen nicht ablesen, dass es ihr genützt hätte, dass sie wieder in Richtung zweistellig gehen würde. Diese Liste, ich habe ein bisschen gestaunt, dass die Sanktionierung von Arbeitsverweigerern ist ja schon eine ganze Zeit ein Thema, weil die Ampel das eigentlich etwas großzügiger geregelt hat, musste sie auch, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr dürft nicht 100% streichen, ihr dürft höchstens, weil es um das Existenzminimum geht, 30% streichen. Das hat die Ampel ein bisschen gestaffelt. Nun sagt die FDP, nee, wir müssen dann wenigstens diese 30% ausschöpfen. Es geht tatsächlich zu 80% die Leute, das ist eine relativ kleine Zahl, 5,5 Millionen Bürger, Bürgerinnen haben Anspruch auf Bürgergeld und das ist so eine Zahl von 15.000, die als Verweigerer geführt werden, wobei es 15.000 Fälle sind. Das heißt nicht, dass es 15.000, sondern es können Mehrfachverweigerer sein. Und Verweigerung ist zu 80% Arzttermin nicht wahrgenommen. Also Arbeitsamt sagt, du musst mal zum Psychologen oder zur Psychologin, dann geht er da nicht hin und dann ist er ein Verweigerer. Also ich glaube, da wird auf eine ganz kleine Gruppe gezielt und ein Finanzminister könnte sagen, naja, am Ende des Tages geldmäßig macht es gar nichts aus, da wenn wir kein großes Geld sparen. Ähnlich bei der Rente mit 63, die gibt es nicht. Also kann die FDP gerne abschaffen, die Rente mit 63 gibt es für Leute, die 1953 geboren sind. Also die sind aus dem Arbeitsleben raus.
Beziehungsweise sie gibt es noch, wenn ich mich richtig erinnere, für die, die 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Ja. Die können dann abschlagsfrei in Rente gehen mit 63. Aber betrifft, Sie haben da einen Punkt, auch nicht so viele Menschen.
Es ist eine sehr spitze Zielgruppe und eigentlich ist es schon in dieser Abstaffelung, in dieser Degression, weswegen es, glaube ich, mehr Geld kosten würde, das Gesetz abzuschaffen, als es einfach zu Ende gehen zu lassen, so wie es ist. Aber ja, was will die FDP, was meinen Sie, was die FDP damit will?
Naja, ich glaube schon, so wie ich es am Anfang gesagt habe, dass es wirklich eher um so eine Profilierung geht. Okay. Also ich fand unsere Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker gestern in der Analyse total interessant. Die hat gesagt, es ist ja auch interessant, dass das so Punkte sind, die überhaupt nicht aufeinander aufbauen, sondern die so Signale in ganz verschiedene Richtungen schießen und hoffentlich dann möglicherweise eben aus Parteibinnensicht dann Menschen ansprechen, die hoffentlich dann die FDP wählen, ja, sozusagen. Ja, also eher so ein, ich interpretiere es wirklich eher als so ein Vorwahlkampf und wirklich Vorgeplänkel, ja, zu diesem Bundesparteitag.
Okay, ja. Also es ist ja auch sozusagen Parteipapier, das unterscheidet es wesentlich von dem jetzt auch gerne zitierten Lambsdorff oder Scheidungspapier 82. Da war ja ein Wirtschaftsminister, der seinem Kanzler schrieb, so will ich das im Ministerium machen. Das hatte eine andere Dimension, hatte auch ein ganz anderes Ausmaß und war damals eigentlich der Versuch Reaganomics, Thatcherism, Neoliberalismus, nannte man das dann, in die Regierung Schmidt reinzuwürgen oder eben auch die Regierung kaputt zu kriegen.
Da muss ich, glaube ich, kurz noch mal ein bisschen Kontext geben, weil Sie spielen drauf an, ne? Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der hat das in die Welt gebracht, der hat gesagt, das Papier liest sich wie Lambsdorff 2.0.
Mal unter uns, war der da schon geboren?
Möglicherweise nicht, ich weiß nicht genau. Naja, obwohl, 1982, doch, das könnte schon sein.
Hat in Sozialkunde aufgepasst, Linnemann eins drauf mit Mappe.
Aber ich gebe tatsächlich noch mal ein bisschen Kontext. Das war am 9. September 1982. Da hat der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, wohl nicht zu verwechseln mit dem FDP-Politiker so Alexander Neffe. Graf Lambsdorff, genau.
Komisch, dass die Jungs alle Graf heißen mit Vornamen.
Ja, stimmt. Möglicherweise haben sie das nicht so gern loswerden wollen.
Ich freue mich auf Otto Graf oder Geograf Lambsdorff. Entschuldigung.
Da müssen wir vielleicht noch ein paar Bier trinken, bis wir dann da angekommen sind, Herr Köppersbusch. Aber ich mache weiter mit dem Kontext. Der damalige Wirtschaftsminister Lambsdorff, der wollte ein Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ausarbeiten. Hat das auch ausgearbeitet und es war eine Koalition aus SPD und FDP damals. Ja. SPD, Sie haben es gesagt, von Bundeskanzler Helmut Schmidt geführt und der hat gesagt, ich kann das nicht mittragen. Die SPD kann das auch nicht mittragen. Mhm. Und ein paar Tage später hat er im Bundestag gesagt, ich habe das politische Vertrauen in den Koalitionspartner FDP verloren. Folge war, es gab Misstrauensvotum, der Kanzler wurde gestürzt. Dann ist Helmut Kohl Bundeskanzler geworden in der langen Folge. Ja. Jetzt gibt es ja diese Unkenrufe momentan total, dass die Ampel gerade, Sie haben es gesagt, Lambsdorff 2.0, ne, dass die Ampel auch gerade da an so einem Punkt ist. Ich muss sagen, ich tue das auch nach wie vor als Unkenrufe ab, weil jedes Mal, wenn es Stress gibt, jedes Mal, wenn die FDP mit einer Forderung kommt, ruft jemand, jetzt zerbricht die Ampel. Aber sehen Sie das anders, wenn Sie sagen, Lambsdorff 2.0 spielt da eine Rolle?
Nee, die Lage war ja 82 so, dass Union und FDP zusammen eine Mehrheit hatten. Die konnten einfach den Kanzler stürzen. Union und FDP haben jetzt keine Mehrheit. Das heißt, sie könnten nur irgendwie versuchen, Scholz in eine Vertrauensfrage, die er dann verlieren könnte, hineinzumanövrieren. dann würde es Neuwahlen geben. Vielleicht ein Signal in dem Kontext, dass die SPD sagt, wir bestimmen unseren Kanzlerkandidaten 25. Sind wir mal alle sehr gespannt, wer das wohl werden wird. Also so ein bisschen das Signal gibt, nein, nein, die Legislatur bringen wir heile zu Ende und die Ampel wird durchhalten. Und ja, vielleicht noch ein bisschen der Versuch, Feuer ins Lager der Gegner zu werfen von der SPD. Denn die einzige Chance für Friedrich Merz, Kanzlerkandidat zu werden, wäre tatsächlich jetzt. Also der wird das alles gar nicht mal so schlimm finden und sein Lehnsritter Linnemann wird da auch immer gerne Öl ins Feuer gießen. Denn wenn die Ampel bis zum Ende der Legislatur durchhält, dann werden wir eine Diskussion haben, wo Herr Söder mal wieder anklopft. Herr Söder protegiert im Moment stark Herrn Wüst in Düsseldorf. Dann ist nicht gesungen, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat würde. Und von daher ist es jetzt eine Aufwallung, aber ohne, ja, ihr Punkt. Ich finde auch ein bisschen Unkenrufe und Medienbegeisterung. Oh, komm, wir lassen die Regierung krachen. Das macht Spaß, das verkauft Auflage. Das sorgt für Klicks. Real ist es nicht, es gibt keine Mehrheit dafür.
Und ich habe ja auch eben die Umfragewerte der FDP angesprochen, ne? So um 5% rum. Das heißt, auch für die FDP hätte das ja momentan überhaupt gar keinen Sinn, nee. Weil die CDU einfach die stärkste Kraft in Umfragen gerade ist, gefolgt von der AfD, so rund um 18%.
Nein. Es wirkt auch nicht. Also mir ist auch bei diesem neuerlichen Papier nochmal in Erinnerung gekommen, die legendäre Ich bin Jäger-Rede von Christian Lindner am Brandenburger Tor, wo er dann, um die stinksauren Bauern zu erfreuen, sagt, wir haben beim Bürgergeld 1 Milliarde gekürzt. Und da stellt sich ein Politiker offenbar vor, dass Bäuerinnen und Bauern Menschen sind und Menschen an den Fernsehschirmen zu Hause, die sich freuen, wenn man einen armen Mann in die Tasche packt. Und das funktioniert schon ganz lange nicht, aber die FDP kann es weiter versuchen.
Und weil Sie gerade gefragt haben, ob Carsten Linnemann damals bei dem Lambsdorff-Papier schon geboren war, mir wurde gerade aus der Redaktion aufs Ohr gesagt, er war damals 5 Jahre alt. Ja. Ich glaube, er sieht jünger aus, als er ist.
Eine prägende Kindheitserinnerung.
Das ist kein Pappenstiel, was der Generalbundesanwalt einem Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krader vorwirft. Dem 43-jährigen Mann wird geheimdienstliche Agententätigkeit für eine fremde Macht vorgeworfen. Konkret soll der Mitarbeiter von Maximilian Krader für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben. Und dieser Mitarbeiter ist in der Nacht in Dresden festgenommen worden. Das möchte ich jetzt nochmal genauer aufdröseln, weil klingt ja schon wild. Möchte ich tun, gemeinsam mit meinem Gast, dem Journalisten und Produzenten Friedrich Küppersbusch und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und AfD-Expertin Nadine Lindner. Frau Lindner, was genau, nehmen Sie uns doch nochmal mit, wird dem Mann vorgeworfen?
Ja, bei dem Mann geht es um Jian Gu. Den vollen Namen hat Maximilian Krau heute Morgen übrigens selbst sozusagen verbreitet über Ex, vormals Twitter. Er ist der Assistent bzw. Mitarbeiter von Maximilian Krau im Europaparlament. Und genau dahin zielen dann auch die Vorwürfe, die von den Ermittlern unter anderem laut AD erhoben werden. Es geht nämlich darum, dass er in seiner Mitarbeiter- bzw. Assistentenfunktion Informationen aus dem Parlamentsbetrieb des Europäischen Parlaments an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit, kurz MSS, übermittelt haben soll. Und der zweite Vorwurf, den es gibt, ist, dass er chinesische Oppositionelle in Deutschland ausspioniert haben soll. Also das heißt sozusagen Fotos beziehungsweise auch Leute, die hier wohnen. Und das Interessante ist, dass jetzt sozusagen diese Vorwürfe gegen Jian Gu eigentlich nicht aus der Luft gegriffen kommen. Es gab, also heute sind sozusagen die Sicherheitsbehörden gewesen, die eingegriffen haben, aber er stand schon länger seit dem letzten Herbst, seit dem letzten Jahr im medialen Interesse. Da hatte T-Online wirklich eine große, ausführliche Geschichte über ihn geschrieben, über seine Verbindungen, auch über Netzwerke, die er versucht, mit Maximilian Krah so in der Dresdner Gegend aufzubauen. Und das ist schon tatsächlich wirklich interessant, was jetzt rauskommt. Und es gibt noch zwei Details, die ich wirklich bemerkenswert finde. Maximilian Krah war letzte Woche Thema in einem längeren Bericht von den Kollegen von ZDF Frontal. Da ging es um seine mangelnde Anwesenheit im Europäischen Ausschuss für internationale Handelsangelegenheiten, wo er in den letzten 12 Monaten kein einziges Mal abgestimmt hat und wo Krah dann gesagt hat, naja, mein Mitarbeiter hat ja abgestimmt. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, war das denn derjenige, der heute dann verhaftet wurde? Das wäre ja wirklich nochmal eine interessante Wendung. Und Wenn man sich zum Thema China-Freundlichkeit der AfD, wenn man sich das Europawahlprogramm anschaut, sieht man da mehrere Punkte, die China auf jeden Fall gefallen. Da wird dann nämlich gesagt, naja, es soll mehr Fokus auf den freien Handel mit diesem Land geben und Deutschland soll sich doch bitte an diesem großen chinesischen Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße beteiligen. Also das sind Punkte, mit denen man aus chinesischer Position auf jeden Fall zufrieden sein kann.
Klingt beunruhigend, aber irgendwie auf eine Art, Herr Küppersbusch, leider auch nicht überraschend, oder?
Ja, also ob es jetzt, es liegt natürlich sehr nahe, jetzt bei Herrn K. Zu vermuten, es gibt da ja auch eine ominöse China-Reise von ihm und die Frage, hat er nun, war das ein Luxushotel, hat er das selber bezahlt, war ja am Wochenende in einer 6-stündigen Seance, will man sagen, bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv, wo er da auch seine Sichtweise dargelegt hat. Er hat eine Betriebsbesichtigung bei Huawei gemacht und sich dann anschließend in der Fraktion dafür eingesetzt, Huawei weiter trotz aller Spionagesorgen einen Zugang zur deutschen Funktechnik zu erhalten. Ja, also ich traue mich noch nicht, da irgendein Urteil auszusprechen. Frau Lindner, ich habe im Spiegel gelesen zu diesem Thema, dieser Huan Ge habe sich auch schon deutschen Diensten angeboten vor Jahren. Also der sei sozusagen schon eine ganze Zeit auf dem Radar.
Ja, es gab offensichtlich Kontakte von deutschen Behörden zu dieser Person. Die deutschen Behörden haben dann den Kontakt zu ihm nicht gesucht. Sozusagen seine Dienste, die er angeboten hatte zum Thema Spionage, wurden nicht gewollt. Man hat wohl innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden dann befürchtet, dass es sich um einen Doppelagent gehalten hat. Was in der Zwischenzeit passiert ist, also ob er ab einem gewissen Punkt wieder vom Radar der Behörden runtergenommen wurde, weil er vielleicht sozusagen nichts gemacht hat, und ab wann er jetzt wieder auf dem Radar der Behörden erschienen ist, das ist eine Frage, die habe ich mir heute auch gestellt. Mhm. Dazu gibt es aber, soweit ich das im Moment überblicken kann, jetzt noch keine detaillierten Erkenntnisse.
Okay, und es wäre natürlich ein Ding, wenn die Behörden sagen, nee, wir nehmen dich nicht, du bist doch wahrscheinlich ein Doppelagent, und dann schauen sie zu, wie er in eine ja offenbar sehr interessante Position bei einem Europaabgeordneten kommen und gucken sich das tatenlos an. Das wäre originell.
Ja, wobei es eine Frage, glaube ich, noch der zeitlichen Abläufe gibt. Ich habe auch in der Berichterstattung gelesen, dass man wohl eine Informationsübergabe im Januar 2024 verfolgt haben will. Ob das stimmt und ob das dann der Auslöser für die Festnahme war, das weiß ich nicht. Das, was als Festnahmegrund angegeben wurde, war jetzt erstmal Fluchtgefahr. Also das heißt, man will ihn offensichtlich jetzt erstmal sozusagen unter Kontrolle behalten, auch befragen können. Aber das sind natürlich halt alles Fragen, die bei der Generalbundesanwaltschaft dann auflaufen werden, die aber natürlich halt auch nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei Maximilian Krah und dann später halt auch bei der ganzen Partei, bei der AfD dann auch landen werden.
Und Frau Lindner, mich interessieren jetzt noch mich interessiert Ihr Blick auf die Reaktion der AfD. Also einer meiner ersten Gedanken, als das aufgeploppt ist, war, ah ja, da wird wahrscheinlich wieder das Opfernarrativ greifen. So nach dem, was ich so ein bisschen schon gelesen habe, ist das zum Teil auch so? Sehen Sie das auch so? Also wie reagiert die AfD? Ist da wieder dieses typische, wir werden hier behindert und im Wahlkampf angegriffen? Greift das wieder?
Also im Moment würde ich eher sagen, war es so über den Vormittag ein ziemliches Chaos. Das war schon auch sehr vielstimmig, was dann aus unterschiedlichen Quellen der Partei kam. Das erste war am Morgen der Bundesvorstand, der hat dann auf Anfrage aus dem Deutschlandradio so ein paar dünne Zeilen geschickt, so nach dem Motto, es sei beunruhigend, aber man müsse ja jetzt erstmal die Ermittlungen des Generalbundesabwahls abwarten, also so ein bisschen so eine distanzierte Reaktion. Dann um 9 war die Pressekonferenz der Bundestagsfraktion und da haben die Nerven dann schon deutlich mehr blank gelegen. Da gab es den parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann, der immer durch diese Runde dann führt traditionell, und er hat gesagt, naja, man sei doch mittlerweile ein bisschen hart gesotten, was solche Vorwürfe angeht. Man befindet sich doch in Wahlkampfzeiten und da gäbe es auch bei Herrn Krah, aber dann auch bei Herrn Büstron so eine Verdachtsberichterstattung. Und also er hat sich ziemlich echauffiert und ehrlicherweise das dann halt auch so ein bisschen in die Richtung geschoben, dass die Medien jetzt gezielt halt der AfD dann schaden wollten. Maximilian Krah hat sich dann selbst auf X, also das heißt ehemals Twitter, geäußert, hat gesagt, ja, er hätte von der Festnahme aus der Presse erfahren, er habe nicht mehr Informationen. Und falls sich das als wahr erweisen sollte, würde er das Dienstverhältnis beenden. Und was ich persönlich aber interessant finde, ist, dass Herr Krah, was Herr Krah nicht schreibt. Er schreibt nicht, dass er eigene Nachforschung jetzt nochmal anstellt zu dem, was sein Mitarbeiter gemacht hat, dass er vielleicht Unterlagen sich nochmal kommen lässt oder dass er sich zu dieser Frage zum Beispiel von Abstimmung äußert. Also das fand ich dann doch so ein bisschen blutleer. Die AfD hat im Moment einfach grundsätzlich das Problem, dass sie auf Platz 1 und 2 der Europaliste mit Maximilian Krah und Peter Büstron zwei Kandidaten hat, die öffentlich wirklich hart in der Kritik stehen, auch wenn jetzt die Belege noch nicht da sind, aber die Kritik ist da und die AfD kriegt aber diese Kandidaten nicht los. Die Europawahlliste ist gewählt, sie liegt auch beim Bundeswahlleiter und es gibt für die AfD im Moment schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, diese beiden Kandidaten von dieser Liste in irgendeiner Form zu streichen, wenn sie sie denn loswerden wollte.
Dann sage ich vielen Dank Nadine Lindner an unsere Hauptstadtkorrespondentin und AfD-Expertin und vielen Dank Friedrich Küppersbusch hier bei mir im Studio. Friedrich Küppersbusch ist mein Gast hier heute. Er ist TV-Produzent, Journalist, Moderator und Grimme-Preisträger und noch viel mehr, haben wir schon geklärt. Herr Küppersbusch, sind Sie eher Optimist oder eher Pessimist?
Ich glaube eher Fraktionen. Nee, ich bin Fraktion Glas halb voll und finde das gut, weil das viel ist.
Sie meinen, das halb voll ist viel, also Optimist.
Ja.
Dann passen Sie nicht so gut zur neuen Jugendstudie. Ja. Da gibt es nämlich eine neue repräsentative Studie rund um junge Menschen zwischen 14 und 29. Da ist rausgekommen, der Zukunftsoptimismus der deutschen Jugend, der ist total bröckelig. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die seien so pessimistisch wie noch nie, heißt es in der Studie. Und Jugendforscher rund um den Sozialwissenschaftler Klaus Hurrellmann und Simon Schnetzer sagen, das liegt vor allem am mentalen Stress. Laut Studie sind 51% der Jugendlichen so, dass sie sagen, ja, ich habe mentalen Stress. Das waren 2022 noch, sage ich mal, nur 45%, also weniger. Die Zahl ist hochgegangen. 17% sagen, ich fühle mich hilflos. Das waren 2022 auch noch weniger. Also eine tiefsitzende mentale Verunsicherung. Haben Sie einen Tipp als Optimist, wie man da rauskommt, wenn man so früh schon sagt, boah, eigentlich kann ich gar nicht mehr?
Werd mal real. Geh mal raus und probier aus, ob das stimmt, was so an Ängsten und Sorgen in deinem Kopf los ist. Das kann ich alles gut verstehen, erst recht, weil das wäre ja dann jetzt sozusagen die erste Nach-Corona-Generation, an der die Politik sich heute sogar ein bisschen reumütig ausgelassen hat, mit Pandemiebedingungen, mit Schule zu und Schule fällt aus und das ganze soziale Umfeld bricht zusammen, weil man die Kameraden, den Kameraden in der Schule nicht mehr sieht und. Also kann ich schon verstehen, dass die nicht so optimistisch sind, aber aus allen Medien schallt ihnen ja auch entgegen, Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel. Das ist noch bedrohlicher, weil noch konkreter als der Klimawandel. Und ja, mein Rat an meine Kinder war in einem Fall sogar, geh raus, werd mal real.
Also richtig nicht nur in die Natur rausgehen, sondern sich mit Menschen umgeben. Oder?
Ins Leben. Also diese Spekulation, ach, ich würde so gerne das und das und dann müsste ich die und die Ausbildung haben und die kriege ich aber nicht und wenn ich die hätte, dann würde ich aber diesen Job nicht kriegen. Meine Fresse, also das ist schon ein ziemlich weiter Weg von Konstruktion. Das heißt nicht, dass ich das nicht ernst nehme. Also bei mir wurde es dunkelrot. Bei der Zahl 11% der jungen Menschen haben angegeben, dass sie in psychologischer Behandlung sind. Also da kriege ich auch Angst und das weiß ich, dass auch mit einem flotten Spruch vom Opa nicht zu reparieren ist.
Stimmt, das kenne ich auch so aus dem Umfeld, wenn Menschen zum Beispiel unter einer Depression leiden, ne, die kriegen super oft gesagt, geh doch mal raus, ist doch schön grün und Frühling. Da funktioniert das ja nicht, das ist vielleicht wichtig auch an dieser Stelle nochmal festzuhalten.
Bei einer manifesten Erkrankung hilft nur die Therapeutin und der Therapeut und ein ganz nüchterner Plan, wie man da rauskommt und auch nur Beurteilung, ob es möglicherweise medikamentöse Unterstützung braucht. Das will ich in keiner Weise jetzt hier irgendwie verharmlosen.
Jetzt sehen die Jugendforscher in dieser Studie bei der jungen Generation in Deutschland aber auch noch was anderes, was mich echt beschäftigt, nämlich einen deutlichen Rechtsruck. Da spielt die Sorge um die Sicherung des Wohlstands total die große Rolle. Und die Parteien der Ampelregierung, die sinken immer weiter ab und die AfD hat echt Zulauf. 22% der Befragten sagen, sie würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, die AfD wählen. Das waren 2022, also vor 2 Jahren, noch nur 9%, nur in Anführungszeichen. Das heißt, da ist echt eine junge Generation, die, finde ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung oft eher so als linksgrün dargestellt wird, bei der das überhaupt nicht zu stimmen scheint.
Also man kann auf keinen Fall die Klimakleber als die Imagegewinner dieser Legislaturperiode verzeichnen, zumal die inzwischen selber sagen, das war nicht gut, das machen wir so nicht mehr. Man kann bei der hohen Zustimmung zur AfD vermuten, dass da so ein antiautoritärer Gestus, der ja von der AfD immer gerne bedient wird, das sind alles Systemmedien, Frau Weidel verlässt die Pressekonferenz, weil ihr die Fragen nicht passen, und das vermittelt sich, die gehen ja auch nur noch in solche Talkshows, wie jetzt Chrupalla, Sonntag, Mioska, um Snippets, 7-sekündige Ausschnitte für TikTok zu generieren. Und da erreichen sie eben sehr junge Zielgruppen, die jetzt auch nicht dann sagen, oh, dann gucke ich mal die ganze Stunde Mioska, sondern sagen, ja geil, was der für einen Satz rausgehauen hat. Also da kann es so eine gewisse jugendaffine, antiautoritäre Sympathie geben.
Der Kanzler ist ja jetzt auch auf TikTok.
Ausgerechnet übrigens bei denen, die für Autorität stehen, also bei den konservativen Parteien. Mich hat eins geärgert, auch bei der, da wird abgefragt, hast du Angst vor Inflation, Krieg, Klimawandel und dann vor der Zunahme von Flüchtlingsströmen. Und das ist eine Formulierung, die hat für meinen Geschmack in der wissenschaftlichen Studie nichts zu suchen. Das ist Rechtssprech. Schon, also da suggeriere ich in der Frage schon, welche Antwort ich haben möchte, und kriege dann natürlich auch, ja, fast doppelt so viele junge Menschen haben davor Angst wie noch bei der letzten Befragung. Wenn ich so frage, ja.
Habe ich mir auch hier rot markiert, hätte ich Sie sonst gleich nochmal danach gefragt, haben Sie schon selber beantwortet. Was mich da auch beschäftigt hat, die Sorge um den Klimawandel ist zurückgegangen. Sie haben ja gerade die letzte Generation angesprochen, die ja sich jetzt nicht mehr auf die Straße kleben möchte, sondern mit anderen Aktionen auf sich aufmerksam machen möchte. Am Freitag war globaler Klimastreik. Und die Sorge um den Klimawandel ist aber offensichtlich unter jungen Menschen zurückgegangen. Das beschäftigt noch 49% der Befragten, also schon fast die Hälfte. 2022 waren es aber noch 55%. Jetzt ist natürlich, muss man auch immer sagen, das sind Studien, da sind seit 2020 7 zu gemacht worden. Ne? Muss man dann auch vielleicht nochmal weiter im Zeitverlauf dann schauen. Trotzdem ist das ja tatsächlich ein Thema, was jetzt im, was finde ich total drängt, was aber in diesen Kriegen und Wirtschaftssorgen und so total hinunterfällt.
Also man, ich beiße mir auf die Zunge, bevor ich jetzt sage, lass uns mal diese Katastrophen beenden, nach Möglichkeit friedlich und human, und nicht über Deutschland braucht die Atombombe, Frankreich möchte eigentlich, dass wir da Soldaten hinschicken in die Ukraine, um denen zu helfen. Sollten deutsche Soldaten in Israel mitmachen, dann zu sagen, na sei mal froh, wenn du die Klimakatastrophe in ihrem vollen Umfang noch erleben darfst. Vielleicht fliegt es uns vorher schon um die Ohren. Das heißt ja nicht, dass man oder dass die jungen Menschen den Klimawandel weniger ernst nehmen, sondern dass sie sagen, das ist ja noch viel bedrängender.
Friedrich Kölpers-Busch als Analyst der Jugend hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Und wenn Sie sagen, ich möchte da gern Einspruch erheben oder noch was ergänzen oder mitdiskutieren, dann können Sie das ja ab und zu bei uns auch live in der Sendung. Sie können zum Beispiel am Donnerstag wieder live dabei sein. Da empfängt mein Kollege Corbinian Frenzel den Schauspieler Ulrich Mattes im Berliner Humboldt-Forum. Kommen Sie gern vorbei, diskutieren Sie mit, und mehr Infos dazu, wo, wie, wann und weshalb, gibt's auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute und morgen über mehrere Klagen gegen die jüngste Wahlrechtsreform. Unter anderem die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag geht gegen die Neuregelung vor, die von der Ampelkoalition ja eingeführt worden ist. Geklagt hat aber unter anderem auch die Linke und ein Verein, der Mehr Demokratie heißt. Und diese Neuregelung des Wahlrechts, die ist seit vergangenem Juni in Kraft und soll erstmals bei der nächsten Bundestagswahl angewendet werden. Und das Ziel dieser Reform ist es, und ich verkürze es jetzt sehr stark, die Größe des Bundestags zu reduzieren. Da war ja über Überhangmandat und so war der Bundestag immer weiter aufgebläht worden. Jetzt möchte ich mich da mal reinwühlen, und zwar gemeinsam mit meinem Gast, mit dem Journalisten und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch. Und wir haben uns juristische Unterstützung direkt aus Karlsruhe dazu geholt. Unsere Rechtsexpertin Gudula Geuter ist uns zugeschaltet. Und Frau Geuter, ich bitte Sie, uns doch nochmal an die Hand zu nehmen. Warum genau gibt es diese Klage? Also was stört die, die da klagen, an dieser Wahlrechtsreform?
Dazu muss man erst mal ein bisschen einsteigen in das, was eigentlich die Reform erreichen soll. Die soll nämlich den Bundestag verkleinern, aber dabei auch das System vereinfachen. Da kann man jetzt heiser lachen, weil dieses System nach wie vor nicht einfach ist. Aber es ist tatsächlich insofern wirklich einfacher, als wir derzeit das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht haben. Und die beiden Elemente, personalisiert und Verhältniswahlrecht, die reiben sich die ganze Zeit. Das ist das, was mit der Erst- und Zweitstimme passiert. Dadurch gibt es Überhangmandate und so weiter. Die Lösung der Ampelkoalition, also dieses neuen Gesetzes, ist es nun, auf eines dieser Elemente zu setzen. Man sagt, es kommt auf das Verhältniswahlrecht an, es kommt auf die Zweitstimme an, es kommt auf die Stimme an, die für die Partei gegeben wird. Das ist also in Zukunft, soll das Hauptstimme heißen. Und wie der Direktkandidat im Wahlkreis bestimmt wird, das spielt eine untergeordnete Rolle. Das ist nur noch dazu da, sozusagen zu bestimmen, wer auf die Parteisitze einzieht. Und da kann es passieren, und das ist der erste wesentliche Punkt, den vor allem die CSU kritisiert, dass einfach kein Sitz mehr übrig ist für den, der die meisten Stimmen im Wahlkreis bekommen hat. Und dann würde der Zweitplatzierte, Drittplatzierte einziehen auf diesen Sitz. Und das kritisiert vor allem massiv, wie gesagt, die CSU und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und es gibt noch eine ganz andere, weitere Geschichte, die scharf kritisiert wird, auch von der Linkspartei. Und das ist etwas, was damit nicht direkt etwas zu tun hat, sondern was erst 2 Tage vor der Hauptabstimmung über das Gesetz den Gesetzentwurf überhaupt gekommen ist, nämlich dass die wichtigste Ausnahme von der 5%-Hürde entfallen soll. Das ist die sogenannte Grundmandatsklausel. Derzeit ist es so, wenn jemand, oder war es so, wenn eine Partei 3 Direktmandate erringt irgendwo, dann kann die gesamte Fraktion einziehen, auch wenn sie nicht über die 5%-Hürde gekommen ist. Das hat in der Vergangenheit die Linkspartei betroffen, auch in dieser Legislaturperiode. Das könnte theoretisch aber auch mal die CSU betreffen, denn die 5%-Hürde gilt ja bundesweit. Und in der vergangenen Wahl zum Beispiel hatte, wenn man das bundesweit hochrechnet, die CSU gerade mal 5,2%. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass auch das passiert. Und da sagt eben auch die CDU-CSU und da sagt aber auch die Linkspartei, beides geht nicht. 5% und keine Grundmandatsklausel. Das ist dann so eine Verzerrung des Wählerwillens, dass das nicht funktioniert. Während die Ampel sagt, naja, es wird auf diese Weise nur kein Sonderrecht mehr geschaffen für einzelne Parteien wie die regional verankerte CSU. Und das Ganze ist so logischer.
Vielen Dank fürs Mitnehmen, Friedrich Küppersbusch. Jetzt finde ich eigentlich ziemlich spannend, dass da CDU-Chef Friedrich Merz in Karlsruhe sitzt. Der ist auch wirklich vor Ort. Mhm. Und linken Politiker Gregor Gysi ist auch vor Ort. Also die sitzen gemeinsam da und sagen, die Wahlrechtsreform ist nicht okay, so wie sie ist. Ist ja auch selten, dass da mal Union und Linke sich einig sind.
Ja, Merz hat seinen Anwalt mitgebracht. Hätte wahrscheinlich keinen Prominenteren finden können. Ja, die haben halt übereinstimmende Interessen. Und bei der Linken, bei der ohnehin der Wiedereinzug, sowohl nach Umfragen als auch durch die Zersplitterung mit Bündnis bzw. ohne Bündnis Sarah Wagenknecht passiert ist. Gregor Gysi selber ist ja einer von denen, die zuverlässig dieses Mandat da in Köpenick abliefern, will auch nochmal antreten, raunte mal, wir arbeiten an einer Sendung zusammen, deswegen kann ich sagen, er raunte mir mal beim Mineralwasser zu, das ist einfach noch ein Ehrgeiz, er will mal Alterspräsident werden. Also der kämpfte aus ganz persönlichen Gründen, aber natürlich aus Gründen der Gerechtigkeit, dass dieses ja in der Geschichte der Bundesrepublik durchaus nicht schiefgegangene Sonderrecht. Also ich glaube, auch die Zentrumspartei war mal im Bundestag, die Deutsche Demokratische Partei war mal im Bundestag. Und erst später fügte sich das dann alles zu diesem großen Block CDU zusammen. Also ich kann diese Grundmandatsklausel nicht für gescheitert ansehen. Ich finde, die macht das System ein bisschen elastischer, macht es auch föderaler. Es gehört einfach zum Dienstantritt eines Bundestagspräsidenten, Präsidentin zu sagen, ich mache eine Wahlrechtsreform und dann damit zu scheitern. Und es gibt ja durchaus die Legende, dass Norbert Lammert so, sorry Kinder, pisst war, wie er bei seiner eigenen Partei aufgelaufen ist, mit seinen Initiativen doch bitte endlich mal den Bundestag zu verkleinern, dass er dann gesagt hat, Edge, dann stehe ich, liebe Frau Merkel, auch nicht als Bundespräsident zur Verfügung. Also da geht's schon hoch her, Thierse hat es gemacht, Süßmuth hat es gemacht und nun gibt es also einen Anlauf und Frau Gölzer, wie würden Sie denn eine Prognose wagen, dass zumindest dieser Teil eine Aussicht hat oder das Gericht ist der Kreml?
Erst noch kleine Ergänzung zu dem historischen Element, das Sie genannt haben. Ja. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, hat heute gesagt, es gab 150 Jahre lang bayerische Parteien in den jeweiligen deutschen Parlamenten. Und das soll nun als systemwidrig abgeschafft werden.
Diese Jahre stolz, aber bitte, wenn das für Ihnen ein Argument ist.
So ist es. Und die Frage der Prognose, also was hier auch schon in der einleitenden Stellungnahme von Doris König, der Senatsvorsitzenden, eine Rolle gespielt hat, ist, dass es ja eben auch eine Verbindung gibt zwischen dieser Grundmandatsklausel und den 5%. Und das zu untersuchen, haben sich die Richter unter anderem vorgenommen. Das Ergebnis ist offen, aber das ist schon nicht ohne. Das ist schon insgesamt eben ein Anteil des Wählerwillens, der potenziell unter den Tisch fällt, wo man gucken muss, ob das wirklich noch gerechtfertigt ist, ob man nicht sagen muss, entweder Grundmandatsklausel mit einer höheren Anzahl, also so wie die CSU es wollte, so dass nur die Linkspartei damals rausgeflogen wäre mit 5 Grundmandaten, oder dass man eben sagt, die 5%-Hürde ist zu hoch. Also das ist eine der konkreten Fragen, die sich stellt, neben dieser sogenannten Zweitstimmendeckung, also der Frage, ob der Erstplatzierte raus fliegt und so weiter. Aber ich glaube, diese Frage der Grundmandatsklausel, auch schon wegen der rein praktischen Folgen, also die Vorstellung, dass viele bayerische Wähler, also die nicht die Mehrheit, aber die größte Gruppe der bayerischen Wähler einfach nicht mehr vertreten ist im großen im gesamten Bundestag, was eben diesen Teil der Stimme betrifft, das ist schwer vermittelbar.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute und morgen über mehrere Klagen gegen die jüngste Wahlrechtsreform. Und ich sage vielen Dank an unsere Erklärerin dort vor Ort in Karlsruhe. Vielen Dank, Gudula Geuter. Und vielen Dank an meinen Gast im Studio, Friedrich Köppersbusch.
Tschüss, Frau Geuter.
Tschüss.
Cum-Ex ist ja einer der größten Steuerskandale bundesweit. Banker, Anwälte, Investoren haben von 2001 bis 2016 den deutschen Staat mit Steuertricks um Milliardensummen betrogen. Und es gab, muss ich sagen, und das sage ich ganz betont in der Vergangenheitsform, es gab eine Cum-Ex-Chefermittlerin, die heißt Anne Brohr-Hilker. Und die hat jetzt überraschend gekündigt und kritisiert die politische Aufarbeitung dieses milliardenschweren Steuerskandals. Sie hat wirklich um ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten und hat wirklich gesagt, ich paraphrasiere jetzt, sie hätte erfahren, dass man die Großen laufen lässt und die Kleinen hänge. Also eine riesige Frustration. Und mich hat das trotzdem auch überrascht, weil sie ja ein paar Fälle auch wirklich dingfest machen konnte und wirklich auch erwirken konnte, dass da Urteile gefällt werden, Friedrich Küppersbusch. Hätte sie lieber bleiben sollen?
Ja, also die oberflächliche Kommentierung wird jetzt in allen YouTube-Kanälen von irgendwelchen Finanzgurus und ich mach dich zum Millionär sein. Olaf Scholz macht sich eine Flasche Jahrgangsmineralwasser auf und feiert, die ist endlich weg. Glaube ich nicht, denn sie sagt selber, sie hat eine super Truppe, die sie da, mit der sie gearbeitet hat und die das so weitermachen wird. Ich glaube, sie können sie künftig einladen, die durfte ja bisher nicht reden. Also dann wird sie hier irgendwann hoffentlich stehen. Dann ist sie natürlich Lobbyistin für den Verein Finanzwende, weil sie jetzt lieber sozusagen im publizistischen Bereich gegen diese Ungerechtigkeiten angehen will. Und ich fände sie ein super Gast, wenn nächstes Mal die Welle läuft zur Kriminalstatistik. Wenn wir über Ladendiebstahl und Schwarzfahren reden und die Nation untergeht deswegen, während sie sehr gut belegen kann, nein, du darfst nicht um 10 Euro bescheißen, du musst um 1 Milliarde bescheißen, dann kommst du davon.
Kommt auf die Liste. Friedrich Küppersbusch, Journalist, TV-Produzent, Grimme-Preisträger und Tippgeber für künftige
Gäste. Ich höre mir das auf jeden Fall an.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Gedanken und für Ihren Besuch, Herr Küppersbusch.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Mir auch.